Ja, vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Vorstellung. Ich hoffe, das funktioniert auch. Oh ja, sehr schön. Ja, ich möchte Ihnen heute etwas über Wissenschaft und Glauben erzählen. Und im Allgemeinen war es ja so, die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte kann man schon fast sagen, dass sich der christliche Glaube eigentlich immer so ein Stück weit verteidigen musste gegen die Wissenschaft. Die Wissenschaft war sozusagen immer ein bisschen anders gepolt als das, was wir glauben. Und das möchte ich Ihnen einfach mal so ein bisschen vorführen. Das kam eigentlich durch die moderne Naturwissenschaft, Isaac Newton, der Vater der klassischen Physik. Als er diese vorstellte, diese Theorie, da war man fasziniert. Diese geheimnisvolle Natur war plötzlich berechenbar, war erklärbar geworden. Und es gab Leute, die haben gesagt, das ist ja fast wie eine Offenbarung. Und Newton hat sie sogar, Voltaire hat sie die Newtonsche Religion genannt. So beeindruckt war man damals davon, dass man diese komplexe Natur plötzlich berechnen konnte. Und nachdem sie ja so berechenbar war, kam man natürlich schnell auf die Idee, wozu brauchen wir eigentlich dann noch einen Gott, wenn alles berechenbar ist. Ist diese Natur nicht so wie ein Uhrwerk, das nach ehernen Gesetzen funktioniert? Aber Newton selber hat das nie geglaubt. Er hat gesagt, die wunderbare Harmonie des Universums kann nur nach dem Plan eines allmächtigen Schöpfers zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte Erkenntnis. Aber wie es so oft ist, manchmal machen sich die Theorien selbstständig und die Idee, dass die Welt so eine Maschine war, die hat sich eigentlich die letzten 200 Jahre durchgesetzt. Und im 18. Jahrhundert oder Anfang des 19. Jahrhunderts gab es ja den bekannten Mathematiker Laplace und er hat, als er gefragt wurde von Napoleon, wo ist in Ihrem Weltbild denn Gott, sagte er, mein Weltbild hat die Hypothese Gott nicht mehr nötig. Gott war zu einer Hypothese geworden und wenn wir einen der bekannten Leute heute sehen, Richard Dawkins, dann klingt das etwas ähnlich. Gott ist eine von der Wissenschaft zu 98% widerlegte Hypothese. Gott war also zu einer wissenschaftlichen Hypothese geworden, die also ziemlich widerlegt war. Die letzten 2%, da hat er sich wohl nicht getraut. Es könnte ja doch noch was dran sein, aber die Frage ist natürlich nach diesem materialistischen, naturalistischen Weltbild, wo sollte denn Gott überhaupt sein? Wo sollte er eingreifen? Wo sollte er wohnen? Und dann gibt es Leute, gerade speziell in der Biologie, die sagen, wir haben auf der einen Seite diese wissenschaftlichen Tatsachen und auf der anderen Seite einen 2000 Jahre alten Mythos. Das steht sich gegenüber, Tatsachen und ein Mythos. Und was sind wir schon für merkwürdige Menschen, dass wir an diesen Mythos glauben? Aber die Wissenschaft hat da nicht aufgehört, sie geht weiter. Es gab eine ganz merkwürdige Welt der Quanten, die ist gar nicht so jung, die ist schon 100 Jahre alt. Und in dieser Quantenwelt sieht das alles so ein bisschen anders aus. Nach unserer Vorstellung besteht die Welt aus Elementarteilchen und man versucht immer kleinere Teilchen zu untersuchen. So nach der Idee, wenn ich das ganz Kleinste gefunden habe, das Atom, was nicht das Kleinste ist, dann kann ich daraus alles andere aufbauen. Aber in der Quantenphysik gibt es diese Dinge nicht. In der Quantenphysik gibt es Teilchen nicht mehr. Das heißt, es gibt eigentlich überhaupt nichts Bleibendes, so Materie, die man so vor sich hinlegen kann. Das gibt es nach dieser Quantenphysik nicht. Und was diese Teilchen so tun, ist auch sehr merkwürdig, so geisterhaft. Das verschwindet an einem Punkt und taucht dann woanders wieder auf. Und dann entsteht wieder so ein Elektron. Das ist also, sagen wir mal, alles so ein bisschen sprunghaft geworden. Man kennt gar nicht so kontinuierliche Bewegungen. Und dieses Sprunghafte, so sagen die Physiker, das setzt sich fort in unserem Universum. Hans-Peter Dürr, Quantenphysiker, früher in Garching, hat gesagt, die Welt ereignet sich gewissermaßen in jedem Augenblick neu. Das heißt, wir haben gar keine durchgängig existierende Welt, sondern die Welt wird in jedem Augenblick Milli, Nanosekunden, ich weiß nicht genau, neu erschaffen. Aber diese neue Physik, diese Quantenphysik war doch ein bisschen sehr merkwürdig, weil sie auf der einen Seite, sagen wir mal, die am besten verifizierte, bestätigte Theorie der Physik ist, auf der anderen Seite genau das nicht zulässt, was man von der Theorie erwartet. Dass man nämlich genau sagt, wenn das und das und das die Eingangsbedingungen sind, dann muss das und das rauskommen. Das genau sagt die Quantenphysik nicht. Es ist so eine Art Zwischending zwischen Berechenbarkeit und Unberechenbarkeit. Das heißt, es werden für die Ergebnisse nur noch Möglichkeiten angegeben mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, Naturgeschehen ist also kein mechanisches Uhrwerk, was sozusagen nach diesen ehernen Gesetzen abläuft, sondern aus diesen ehernen Gesetzen sind so eine Art Wahrscheinlichkeiten geworden. Auch diese Grundelemente, zum Beispiel ein Elektron oder ein Photon, das war nicht mehr das, was es früher mal war. Das heißt, so ein Elektron ist mal Teilchen, mal elektromagnetische Welle, kann auf einem winzigen Raum begrenzt sein oder kann sich fast unendlich ausdehnen. Also alles so ganz merkwürdige Geschichten. Und dann gab es dann die sogenannten Geisterteilchen. Das ist auch so etwas Quantenphysikalisches. Das heißt, zwei verbundene Teilchen verhalten sich völlig gleich, egal wie weit sie auseinander sind. Und das waren alles sehr merkwürdige Geschichten. Und diese Quantenphysik ist ja, wie gesagt, gar nicht neu, sondern ist schon 100 Jahre alt. Aber irgendwie hat sie sich nie ganz in unserem Bewusstsein festsetzen können. Und zwar lag das eben daran, dass sie bestimmte Eigenschaften der Welt voraussagte, die den Menschen gar nicht gefallen haben. Zum Beispiel wurde sie ja zu fast der gleichen Zeit entdeckt oder begründet, als Albert Einstein seine Relativitätstheorie begründet hat. Und da war ja nun alles noch genauer, noch besser berechenbar. Und gerade Einstein konnte sich mit dieser Quantenphysik zeitlebens nicht abfinden. Wahrscheinlichkeit in der Natur, das war für ihn undenkbar. Gott würfelt nicht. Und das war ja nun immerhin jemand, auf den man sozusagen gehört hat. Und er hat sogar mit zwei anderen Physikern zusammen eigentlich nachgewiesen, dass die Quantenphysik nicht stimmen kann, weil sie nämlich Geschwindigkeiten, Signalübertragungsgeschwindigkeiten erfordert, die größer sind als Lichtgeschwindigkeit. Und das geht ja nach der Relativitätstheorie nicht. Auch einer der Begründer der Quantenphysik, Ernst Schrödinger, er hat gesagt, diese Theorie führt zu Ergebnissen, die sind so unglaublich, so paradox. Da gibt es diese bekannte Schrödingersche Katze. Das heißt, diese Katze ist in einem Kasten drin und solange keiner reinguckt, ist sie möglicherweise tot oder lebendig. Alle Möglichkeiten sind drin. Erst in dem Augenblick, wo sie beobachtet wird, stellt sich raus, ob sie tot oder lebendig ist. Diese Schrödingersche Katze. Also das heißt, erst dann, wenn ein System beobachtet, gemessen wird, nimmt es einen von diesen vielen möglichen Zuständen an. Dazwischen oder davor kann es sozusagen nur Möglichkeiten geben. Also es gibt gleichzeitig tote, halbtote und lebendige Katzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich auch schwer nachzuvollziehen ist. Und das Fazit, das sagt ein amerikanischer Physiker, war: Zuerst schien die Quantentheorie neue Möglichkeiten zu eröffnen, die Ganzheitlichkeit der Natur zu erklären. Und dann kam die große Enttäuschung, aber dann stellten wir fest, dass die Theorie in ihrer gegenwärtigen Form uns die Welt nicht befriedigend erklären kann. Und das Zweite, was dann noch dazu kam, es gibt keine Möglichkeit, sie mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu verbinden. Die beiden stehen nebeneinander, beide sind irgendwo richtig, aber sie passen irgendwie nicht zusammen. So, eigentlich hat man sich dann mit der Quantenphysik, man hat sie benutzt, der Laser und viele Dinge wurden angewendet, aber eigentlich hat man sie nie richtig akzeptiert. Und jetzt im letzten Jahr oder vor ein paar Jahren hat sie so eine Art Wiedergeburt erlebt, so könnte man das nennen. Dass sie, sagen wir mal, dass es ohne die Quantenphysik nicht geht, das wissen eigentlich die Physiker. Keine einzige von der Naturwissenschaft untersuchte Erscheinung lässt sich tatsächlich verstehen, wenn Quantenstrukturen nicht berücksichtigt werden. So sagt das der Nachfolger von Karl Friedrich von Weizsäcker, Thomas Görnitz. Und was die Quantenphysik noch für eine Zumutung war für die Physiker, das sagt ein anderer Quantenphysiker, Anton Zeilinger aus Wien. All die Millionen von Wissenschaftlern möchten mehr über das Universum erfahren, über die Gesetze der Natur, möchten sie erklären, immer genauer, immer detaillierter. Und Dieses Programm gelangt durch die Quantenphysik auf einen Schlag an sein Ende. Es hat keinen Sinn, immer weiter zu suchen, immer tiefer zu suchen nach Strings und Superstrings. Die Strukturen werden nicht einfacher, sondern immer komplexer. Das heißt, offensichtlich geht es mit der klassischen Physik nicht so weiter. Und nun kam 1997 an der Universität Genf vor 3400 Journalisten, Pädagogen, Wissenschaftlern, Ingenieuren ein Experiment, das bestätigte, dass es diese von der Quantentheorie vorhergesagten Geisterteilchen, diese verschränkten Teilchen tatsächlich gibt. Und einer, der diesen Versuch mitgemacht hat, Professor Gysin, er sagte, das Faszinierende daran ist, dass miteinander verschränkte Photonen ein und dasselbe System bilden. Wenn eins davon verändert wird, verändert sich das andere auf genau die gleiche Weise, selbst wenn die Zwillingsteilchen geografisch voneinander entfernt sind. Also als wären sie ein System, obwohl sie ganz weit auseinander sind. Und das Zweite, wir hatten vorhin gesagt, Einstein hat eigentlich versucht zu widerlegen, dass die Quantenphysik stehen kann. Und jetzt kam doch mal ein Hammer. Dass nämlich 2008 im vorigen Jahr in einem Experiment festgestellt worden ist, dass die Kommunikation zwischen diesen verschränkten Teilchen mit mindestens 1000-facher Lichtgeschwindigkeit geschieht. Mehr konnte man nicht messen, also wahrscheinlich unendlich schnell. Und wieder war Nicolas Gysin beteiligt und er sagt, wir sind überzeugt davon, dass wir an der Schwelle einer neuen Epoche stehen, einer Revolution des Konzeptes von Natur und Welt. Und jetzt sagt er was sehr Interessantes, da geschieht etwas wirklich Befremdliches, etwas außerhalb der Raumzeit, also außerhalb des Raums gibt es ja eigentlich nichts. Das sind so die ersten Andeutungen, dass Physiker anfangen vom Jenseits zu reden. Und jemand, der da schon lange, untersucht oder schon geahnt hat, das war Karl Friedrich von Weizsäcker, und der hat gesagt, die rationale Physik sieht nur die Oberfläche der Wirklichkeit. Die Physik erklärt nicht die Geheimnisse der Natur, sie führt sie auf tiefer liegende Geheimnisse zurück. Also das, was wir sehen, was wir hier messen, ist offensichtlich nicht das Eigentliche, es ist die Oberfläche. Und jetzt entwickelt sich so allmählich ein neues Naturbild. Und eins dieser Bestandteile des Naturbildes ist, dass wir, sagen wir mal, mit unserer physikalischen Forschung andere Wege gehen müssen. Nochmal Anton Zeilinger, er sagt, allein die Tatsache, dass die Intelligentesten unter den Physikern seit 70 Jahren an einer Vereinigung von Relativitäts- und Quantentheorie arbeiten und keine Lösung gefunden haben, zeigt mir, dass wir etwas fundamental anderes suchen müssen. Es ist nicht so, dass man gar nichts, sich keine Vorstellung gemacht hat. Einer, wie ich gerade gesagt, Karl Friedrich von Weizsäcker, Nachfolger von Werner Heisenberg in Göttingen, wurde zeitlebens in dem wichtigsten Bereich seiner wissenschaftlichen Forschung von der Physikergemeinschaft ziemlich weitgehend ignoriert, weil er nämlich gesagt hat, wir gehen den falschen Weg, wir dürfen nicht auf das, wenn man so will, materiell Kleinste gehen, sondern auf das logisch Einfachste. Wir müssen weg von der Materie zur Information. Das war im Grunde seine Idee. Und sein Schüler Thomas Görnitz hat jetzt diese Idee weiterverfolgt und er begründet eigentlich eine neue Physik auf der Basis von Information. Und er sagt, Materie kann man als kondensierte Quanteninformation verstehen. So wie sich Wasser, so sagt er weiter, in drei Aggregatzuständen als Gas, als Flüssigkeit und als Eis zeigt, so kann man Quanteninformation Aspekte der Wirklichkeit erkennen. Nämlich einmal kann man die Information so verdichten, dass sie im Raum ruhen kann, dann nennen wir sie Materie. Oder sie ist in Form von Energie etwas, was Materie bewegt. Oder als Information kann sie schließlich den Energiefluss steuern. Also alles ist letzten Endes zurückzuführen auf unterschiedliche, wenn man so will, Aggregatzustände von Materie. Und Anton Zeilinger kommt zu dem Schluss, Information ist der Urstoff des Universums. Also nicht mehr Materie, sondern Information. Und damit ist natürlich ganz grob gesagt der Materialismus gestorben. Mit ihm nebenbei auch Darwin. Das ist, musste irgendwann kommen. Es war nur eine Frage der Zeit. Ja, das heißt, im Tiefsten ist unsere Welt eben nicht materiell, sondern sie ist geistig. Es war ohnehin schon absurd, dass gerade die größten Denker gesagt haben, dass Denken, dass Geist ein Abfallprodukt von Materie ist. Das hat man selbst im Altertum nie gemacht. Immer hat der Geist die Materie bewegt und nicht umgekehrt. Ja, und jetzt gibt es erste Konturen von diesem neuen Weltbild. Das eine ist, wie kommt es, dass auf der einen Seite im Tiefsten sozusagen Zufall ist und im Groben, im Makroskopischen, in dem, was wir hier sehen, alles sozusagen beständig. Dass dieses Mikrofon Mikrofon bleibt, ist eigentlich ein Wunder. Eigentlich müsste es im nächsten Augenblick weg sein. Und einer der Ersten, der sich damit beschäftigt hat, war ein Nobelpreisträger in Amerika, David Bohm. Er ging davon aus, dass es eine höhere Idee gibt, eine höhere Ebene der Schöpfung, in denen das als Muster angelegt ist, was sich in unserer Welt ereignet. Dass also unsere physische Welt aus diesen subtilen Ebenen der Wirklichkeit hervorgeht. Das heißt, das Eigentliche passiert nicht hier auf dieser Erde, sondern es passiert in einer anderen Dimension. Und wenn man sich einfach nur mal anschaut, so Synchronizität, zwei Dinge, die ganz weit auseinander sind, machen genau dasselbe, es erscheint genau dasselbe Bild und sie sind auch nicht lokal, also das heißt, es spielt keine Rolle, wo diese Dinger sind. Kann man mal sehen, nehmen wir mal an, wir hatten keine Ahnung von elektromagnetischen Wellen und von Fernsehen, dann können wir uns eigentlich nicht vorstellen, dass auf verschiedenen Fernsehern genau das gleiche Bild erscheint. Egal, ob der Fernseher hier steht oder im Nachbarraum oder ganz woanders, vielleicht sogar in einer anderen Stadt. Das ganze Problem löst sich natürlich auf, wenn ich weiß, dahinter steht ein Sender. Das heißt, eine andere Dimension sozusagen, die diese Fernseher mit ihrer Information versorgt. Dann löst sich das Problem ganz einfach. Dann ist es auch kein Problem mehr, wenn ich sage, ich habe eine zweite Ebene, dass zwei Teile sich unterschiedlich oder gleich verhalten, obwohl sie weit weg sind. Sie kommen in dieser anderen Ebene sozusagen, bilden sie ein System. Aber diese Gedanken bringen eben so etwas wie ein Jenseits in die Physik und da haben sich die Physiker, die materialistischen Physiker, extrem gegengesträubt, dass man jetzt wieder so eine Art Jenseits in die Physik einführen will. Und es ist kein Wunder, dass das erste Buch von David Bohm in einem esoterischen Verlag erschienen ist. Kein wissenschaftlicher Verlag hat sich bereit erklärt, das zu veröffentlichen. Aber die Folge davon ist letzten Endes, dass unser Universum eben keine lose Sammlung von irgendwelchen zusammengewürfelten oder zerstückelten Schutt ist, sondern ein Netzwerk. Alles ist mit allem verbunden. Also man könnte sich das so vorstellen, da ist unsere materielle Welt, Energie, Materie, Information und um diese Welt herum gibt es einen sogenannten Hyperraum, so nennen das die Physiker. Und dieser Hyperraum ist jetzt mit unserer Welt verbunden. Ja, man könnte sagen, durch ein Cosmic Wide Web, so ein Internet, was sozusagen ohne jede Zeitverzögerung jeden Ort im Universum erreichen kann und jetzt Informationen sozusagen aus dieser Hyperwelt in unsere materielle Welt reingibt. Es ist nicht klar, noch nicht klar, wie dieses Cosmic Wide Web genau aussieht, aber man ist sich einig, dass dieser Informationsfluss dafür sorgt, dass das, was sozusagen hier bei uns so beständig ist, auch beständig bleibt. Das heißt, dass die Welt wirklich so bleibt, wie sie ist und auch Neues entsteht. Informationsfelder, so sagt das ein anderer Nobelpreisträger, erstellen Dinge, wo sie sind und erhalten sie dort. Und das hat natürlich jetzt eine ganz dramatische Auswirkung auf das, was man so von der Physik früher angenommen hat, nämlich dass man gesagt hat, wo ist denn hier Platz vor Gott? Wo soll Gott denn hier eingreifen? Er hatte gar keinen Platz, es wird ja alles von Gesetzen gesteuert. Jetzt hat sich das völlig umgedreht. Das heißt, wenn niemand eingreift, wenn diese obere Ebene nicht eingreift, dann kann dieses Universum überhaupt nicht bestehen. Ohne die Gegenwart eines Geistes kann dieses Universum nicht aufrechterhalten werden. Wenn man so will, Gott ist die Voraussetzung dafür, dass dieses Universum überhaupt bestehen kann. Das heißt, aus Bohms Sicht ist das, was wir als unsere Welt wahrnehmen, die Projektion aus etwas viel Wirklicherem. Und ich habe mich sehr gewundert, im Epheser 1 heißt es vor Grundlegung der Welt. Und das griechische Wort für Grundlegung heißt katabole. Und das heißt Projektion. Erstaunlich. Und ich habe mal nachgeschaut, wird in anderen Zusammenhängen bei der Schaffung der Welt ein anderes Wort benutzt. Es wird immer das gleiche Wort benutzt. Immer Projektion. Das heißt, aus diesem Urgrund, so sagt es David Bohm, kann jederzeit etwas Neues in unsere Welt hinein projiziert werden. Also was wir vorhin besprochen haben, wir brauchen ein Wunder, was für die materialistische Wissenschaft völlig undenkbar war, ist für die moderne Quantenphysik völlig normal. Es können jederzeit Wunder geschehen. Das Wunder ist eigentlich, dass keins passiert. Damit könnte man sagen, erweist sich das scheinbare Manko dieser Quantenphysik, dass sie eben nicht genau determiniert ist, nicht genau voraussagt, was passieren will, eben genau als offen für den Eingriff aus dem Hyperraum und als eine gewollte Möglichkeit einer höheren geistigen Instanz in dieses Universum einzugreifen. Das heißt, was wir hier erleben, ist schlicht und einfach die Rückkehr des Jenseits, und zwar diesmal von den Physikern. In dem Hauptwerk von Newton, Isaac Newton, kommt Gott 63 Mal vor. Arnold Benz, ein Astrophysiker von der ETH in der Schweiz, sagt, seit 200 Jahren umgehen die Naturwissenschaften alle Begriffe dieser Art und stellen keine metaphysischen Fragen mehr. Aber das stimmt nicht ganz. Es gab doch einige, und speziell wieder Quantenphysiker, die das gemacht haben. Schon 1944 sagt Max Planck, als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft gewidmet hat, bin ich sicher vom Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses. Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche sie zusammenhält. Da es im Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Das war 1944. Natürlich hat man das ignoriert, weil das wollte man so nicht hören. Max Planck hat das damals sehr vorsichtig formuliert. Er musste seine ganze Autorität in die Waagschale werfen, um nicht als Schwärmer, als Schwarmgeist sozusagen gehalten zu werden. Sein Kollege Werner Heisenberg war nicht ganz so vorsichtig. Er sagte, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Nach diesen letzten Ergebnissen der Messtechnik, der Quantenmesstechnik, werden auch moderne Physiker jetzt mutiger. Und so sagt zum Beispiel ein amerikanischer Physiker mit einem sehr deutschen Namen, Lothar Schäfer, der Eindruck ist unvermeidbar, dass die Quantenwirklichkeit alle Aspekte einer transzendenten Wirklichkeit offenbart hat. Im Zentrum des Seins finden wir nicht langweilige, geistlose Haufen von Massenteilchen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach ein kosmisches Bewusstsein. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter. Die alten Symbole haben neue Kraft geschöpft, so sagt er. In den Quantenphänomenen wird Geist zu Materie. Das Wort wird Fleisch. Geist, nicht Materie, erscheint als das Fundament der Wirklichkeit. Am Anfang war der Logos. Am Anfang war das Wort. Und im Grunde bestätigt sich damit das, was auch Isaac Newton vor 200 Jahren gesagt hat, wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben. Ich finde das auch schön. Ja, ich finde das auch schön. Und diese ganzen Bücher, die ich da zitiere, die sind in den letzten 2-3 Jahren erst rausgekommen. Was kann die Wissenschaft über das Jenseits sagen? Einiges. Interessant ist, Gott sagt, ich breite das Universum aus. Und Greg Braden, ein anderer Physiker, er sagt, man kann sich den göttlichen Urgrund wie ein unendlich großes Tuch vorstellen, welches sich weich durch das ganze Universum spannt. Und ab und zu wirft es ein paar Falten, dass dann Stein, ein Baum, ein Planet oder ein Mensch als Mensch in Erscheinung tritt. Also es sind ein paar kleine Störstellen sozusagen in diesem Quantenvakuum. Übrigens in einem Kubikzentimeter Quantenvakuum mehr Energie als im gesamten Universum an Materie drin ist. Oder David Bohm, wenn wir das Meer, den Hyperraum, als implizite Ordnung verstehen, dann ist das gesamte Universum der Materie ein vergleichsweise kleines Erregungsmuster auf diesem Meer. Das heißt, das, was wir hier sehen, unser Universum ist ein kleines Erregungsmuster auf einem viel größeren Meer. Was ist das für ein Bewusstsein, von dem die Physiker da sprechen? Die Physiker haben ja oft gedacht, da gibt es eine Kraft, irgendeine Energie, irgendetwas Unpersönliches. Also ist das, was da oberhalb in diesem Hyperraum ist, ist das jetzt eine Kraft oder ist das eine Person? Horst W. Beck sagt, die Projektionstheorie, dass also jemand sozusagen mit einem Willensanstoß etwas hineinprojiziert, setzt eigentlich das Personale als Daseinsgrund voraus. Aber jetzt, Horst W. Beck ist Theologe, den kann man vielleicht nicht ganz so ernst nehmen in dem Fall. Ist vielleicht voreingenommen, aber Thomas Görnitz ist ganz sicher keiner. Er sagt, Personalität scheint bei dem Göttlichen unvermeidlich zu sein. Das heißt, die Physiker sagen, was da oben drüber ist, muss Person sein. Es ist nicht irgendwo eine anonyme Kraft oder sonst etwas, es ist Person. Gott ist also ganz offensichtlich eine Person und damit löst sich nebenbei auch das Rätsel von Schrödingers Katze, nämlich wir alle werden immer beobachtet, ständig von dieser Person. Das heißt, alles das, was sozusagen an Möglichkeiten vorhanden ist, hat immer, steht unter der Beobachtung Gottes und hat damit immer auch einen ganz konkreten Zustand. Interessant ist auch, auf was Physiker dann kommen, zum Beispiel Hans-Peter Dürr, der kein Christ ist, er sagte dann, aufgrund seiner physikalischen Überlegung, muss der Urquell des Kosmos Liebe sein. Er leitet das davon ab, dass es Leben gibt. Und da ist natürlich gleich die nächste Frage, kann die Physik etwas über Leben nach dem Tod aussagen? Auch da gibt es erstaunliche Antworten. Thomas Görnitz sagt, während Tiere manchmal ein Spüren ihres nahen Todes haben können, ist der Mensch nicht nur ein Tier, der das weiß, dass es sterben muss, sondern auch ein Wesen, das eine Ahnung davon haben kann, dass das Ende des Lebens nicht das Ende von allem sein muss. Und er folgert daraus, heute kann man konstatieren, dass der Kosmos eine Einheit ist, in der nichts verloren gehen kann. Das heißt, wir werden geistig weiterleben. In diesem Kosmos verschwindet nichts. Alles bleibt da. Übrigens auch jedes Wort, was wir sprechen. Oder ein anderer Physiker, Frank Tipler, er sagt, die Gesetze der Physik, so wie sie über alle Zeit hinweg gelten und die allgemeinen Randbedingungen, lassen das Leben notwendigerweise für immer weiter existieren. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und ein amerikanischer Physiker mit hinduistischem Hintergrund, er sagt, wenn wir sterben, stirbt unser Gehirn und damit unsere im Gedächtnis gespeicherte persönliche Geschichte, aber durch charakterliche Verhaltensmuster abgebildete Erinnerung bleibt im jeweiligen Quantengedächtnis sicher eingebettet. Das heißt sozusagen, unser Verhalten, ja unsere geistige Persönlichkeit bleibt eingebettet in diesem Quantenbewusstsein. Dieses Verhaltensmuster finden sich in dem wieder, was wir in der spirituellen Tradition als Seele bezeichnen. Also unsere Seele wird weiterleben. Jetzt kann man sagen, gibt es ja so eine Art Interface zum Jenseits? Wie kommen wir dann eventuell daran? Und nochmal Goswami, dieser ja, sagen wir mal, indischstämmige Quantenphysiker, das Gehirn könnte zu einem Bewusstsein gehören, das zwei Aspekte hat und die Realität auf zwei verschiedene Weisen organisiert. Nämlich die eine, die kennen wir, zu einem Lokal auf das natürliche Sensorium beschränkt. Das heißt, wir haben zwei Interfaces, sozusagen eins über unsere Sinne und ein zweites, ein inneres, mit allen Quanteninformationen umfassenden Bewusstsein. Jeder von uns weiß, dass wir sozusagen innere Erlebnisse manchmal genauso intensiv empfinden wie irgendwelche äußere. Und daraus ergibt sich dann natürlich, wenn wir das Universum als ein riesiges Informationsmeer verstehen, so ist es denkbar, dass wir auch Bilder erfassen, die Hinweise auf die transzendente Entfaltung dieses Universums enthalten. Und Er geht noch einen Schritt weiter, der Lothar Schäfer, vielleicht sogar Botschaften aus den Tiefen der Wirklichkeit, die unser Schicksal mit Vorsehung lenken und den Schlüssel für den Sinn des Lebens enthalten. Das sind jetzt Physiker, die da ganz vorsichtig formulieren. Es gibt noch einen Hirnforscher, John Eccles, den man auch lange ignoriert hat, weil er eben auch mit dem Jenseits sozusagen in die Forschung reingebracht hat. Er sagte, er folgerte, dass die Kopplung mit den Quantenfeldern unser Bewusstsein mit einem Weltgeist verbindet, der seiner Vorstellung zufolge das ganze Universum durchdringt. Und dieser Weltgeist war für ihn kein geringerer als Gott. Und dieses Interface, das können alle nachvollziehen, die mit Gott sozusagen in Berührung stehen. Auch der Quantenphysiker Ernst Schrödinger hat gesagt, wir wissen, wenn Gott erlebt wird, so ist das Erlebnis genauso real wie eine unmittelbare Sinnesempfindung oder wie die eigene Persönlichkeit. Er muss es offensichtlich so erlebt haben. Und sein Kollege Werner Heisenberg, dieses Bewusstwerden der anderen höheren Welt ist etwas, das ganz unvermittelt gewissermaßen von außen an uns herantritt, sodass wir gar nicht zweifeln können, dass eben eine andere Welt uns plötzlich gegenübersteht und uns fordert. Also das sind offensichtlich persönliche Erlebnisse von Quantenphysikern. Und wir kennen das ja, der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Nach der modernen Quantenphysik ist es keine Spinnerei, sondern schlicht und einfach Wirklichkeit. Jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, wo die Physik nicht mehr weiterkommt. Jetzt brauchen wir sozusagen eine Information von der anderen Seite. Was passiert denn in diesem Hyperraum tatsächlich? Und das ist natürlich etwas, was wir nur aus der Bibel erfahren können. Die Bibel sagt, es gibt sozusagen außer diesem Hyperraum, der jetzt oberhalb, dieser zweite Himmel, der oberhalb unserer Welt liegt, noch einen dritten. Da ist Gott. Und dazwischen gibt es eine geistige Welt, die wird bevölkert mit Geistwesen. Und die Bibel sagt, er hat eine ganze Menge von diesen Geistwesen, von diesen Engeln geschaffen, aber diese Geistwesen hatten einen freien Willen und hatten auch bestimmte Macht. Und so etwas zu schaffen, ist für den Schöpfer immer ein Risiko. Nämlich ein Drittel dieser Engel hat sich selbstständig gemacht und wollte sich selbst verwirklichen. Und Horst Beck sagt, dieser Ausbruch aus der Dienstberufung, sie waren ja berufen eigentlich als dienstbare Geister, in die Selbstverwirklichung spaltet nach der Offenbarung das himmlische Geisterheer in die guten und die bösen Engel. So ist der Hyperraum mittlerweile eine Machtarena im Kampf sozusagen für und gegen Gott geworden. Also was oberhalb von dem ist, wo wir leben, womit wir zum Teil Verbindung bekommen können, ist also ein Kampffeld. Und in dieses Kampffeld sozusagen schafft Gott jetzt sein Meisterwerk. Das ist der Mensch. Dieser Mensch ist ein ganz eigenartiges Ding. Er ist nämlich mit allen drei Dimensionen verknüpft. Er hat einen Körper, er hat eine Seele, die sozusagen mit dieser Geisterwelt verbunden ist, und er hat einen Geist, der direkt sozusagen die Beziehung zu Gott haben kann. Und Satan wollte dieses Meisterwerk Gottes schlicht und einfach kaputt machen. Er wollte sozusagen den Menschen zur Rebellion gegen Gott anstiften, nämlich zu genau dem Verhalten, was er selber auch praktiziert hat. Und man könnte mal sagen, er war über dieses Cosmic Wide Web online mit dem Menschen, und jetzt hat Satan dem Menschen eine sehr attraktive E-Mail geschickt. Da steht zum Beispiel drin, du wirst sein wie Gott. Du brauchst Gott gar nicht, du kannst dich selbst verwirklichen. Und als dann der Mensch diese E-Mail, aufgemacht hat, merkte er plötzlich, dass er nicht mehr Herr seiner selbst war. Das heißt, wenn man so will, in dieser E-Mail war ein Virus. Und seitdem ist der Mensch sozusagen virenverseucht. Alles, was er tut, was er hervorbringt, alle seine Produkte sozusagen, haben den gleichen Virus. Der Dekodierer zur Kommunikation mit Gott war gelöscht. Wir konnten Gott nicht mehr empfangen. Und er brachte den Menschen unter einen destruktiven Zwang. Das heißt, wir werden seitdem gesteuert von unbewussten Mächten, die uns eigentlich, das ist das Schlimme daran, die uns nicht bewusst sind. Wir halten uns für frei, aber erst Sigmund Freud bzw. Paulus im Römer 7 hat eigentlich beschrieben, dass wir eben nicht Herr im eigenen Hause sind. Schwerer als die Abhängigkeit, so sagt es Horst Ebert Richter, die Abhängigkeit von Menschen ist die Macht zu durchschauen, die ausschließlich aus dem psychischen Inneren herauswirkt. Und dieser Instanz ist das Ich oder bin ich genauso blindlings unterworfen wie einer unerbittlichen äußeren Autorität. Das muss man sich klar machen. Wir haben keine Chance gegen diese Macht. Das heißt, der Mensch wird zum Erfüllungsgehilfen eines destruktiven Gebotes. Und das ist sozusagen damals im Paradies passiert, als Adam bzw. Eva diesen Apfel gegessen haben. Und wir sind jetzt, wenn man so will, wir haben unser Interface zu Gott verloren. Der Geist ist sozusagen ja verkümmert, kaum noch vorhanden. Aber wir haben einen intensiven Austausch mit den satanischen Mächten. Wir kriegen ständig Ideen von Satan in unseren Kopf rein. Ich weiß nicht, jeder von Ihnen hat das erlebt, dass man plötzlich eine Idee hat, wo kommt die her? Ganz merkwürdig, passt überhaupt nicht rein. Und wir werden ständig bombardiert sozusagen mit negativen Gedanken, mit negativen Dingen. Und C.G. Jung, ein Schüler von Sigmund Freud, der erste, der sich mit Religionsfragen beschäftigt hat, der hat gesagt, es ist nicht wahr, dass wir einzig mit der Ratio, also mit dem Verstand und dem Willen auskommen. Wir sind im Gegenteil ganz beständig unter dem Einfluss von störenden Mächten, die Vernunft und Willen durchkreuzen, das heißt, die stärker sind als letztere. Wir werden ständig sozusagen bombardiert, beeinflusst aus dieser Welt sozusagen, die über uns, liegt. Und viele Menschen denken, wenn ich sozusagen irgendein ein spirituelles Erlebnis habe, wenn ich sozusagen Verbindung aufnehme zu der Welt über mir, komme ich automatisch zu Gott. Das ist nicht wahr. Die Welt über uns ist eine dämonische Welt. Das heißt, Satan attackiert nicht nur unsere Seele, sondern auch unseren Körper. Und es ist interessant, dass gerade durch die Quantenphysik eigentlich wieder deutlich wird, dass Krankheit eine Störung des Informationssystems ist, eine geistige Macht. Eigentlich wenig sagen wir mal, Pharmakologie zu tun hat, sondern eigentlich eine geistige Ursache hat. Der Basler Zoologe Adolf Portmann hat nachgegrübelt über die raffiniert tötende Potenz von Tollwutviren. Und sein Urteil war, wir begegnen einer dämonischen Programmierung. Ähnlich sind AIDS-Viren mit Intelligenz geschustert, hochspezifisch destruktiv wirksam. Es ist schon erstaunlich, was da an Intelligenz in diesen Viren steckt. Die Frage ist einfach, hat Satan mit seinen Helfern vielleicht Intelligenz zum Missbrauch dieser fein abgestimmten Expertenmodule, die sozusagen unseren Körper bauen? Er darf offensichtlich da ein Stück weit eingreifen. Und nochmal ein Quantenphysiker, Thomas Görnitz, sagt, wenn die einem Organismus übergeordnete Steuerung nicht mehr durchgängig wirkt, so werden Teile des Lebens, Lebewesens zum Beispiel zu Krebs entarten. Das heißt, aus der Sicht der Quantenphysik ist Krankheit schlicht und einfach Störung des Steuerungssystems. Oder wenn das Ding ganz zusammenbricht, der Zusammenbruch der internen quasi quantischen Steuerung wird als Tod des Lebewesens charakterisiert. Jetzt kommt wieder etwas rein. Das heißt, wir brauchen außer Materie und genetischen Code noch etwas. Wir brauchen eine systemische Steuerung. Aber die Quantenphysik zeigt auch, dass das, was wir vorhin angesprochen haben, Wunder, dass das eben nichts ist, was gegen die Physik spricht. Karl Friedrich von Weizsäcker sagt, empirisch gefundene Gesetze sind unter bestimmten Versuchsbedingungen gefunden. In der Gegenwart eines von göttlichem Geist erfüllten Menschen können ganz andere Gesetze ins Spiel kommen. Das heißt, das, was man vorher gesagt hat, wie kann Krankenheilung passieren? Das geht doch physikalisch gar nicht. Doch, weil es ein geistliches Phänomen ist. Das heißt, wenn jemand ein geisterfüllter Mensch ist, der mit einem Kranken betet, dann kann eben etwas passieren, was normalerweise medizinisch nicht möglich ist. Und wir haben das ja gesehen im Neuen Testament, da heißt es in der Apostelgeschichte 10, ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Heute physikalisch erklärbar, Krankenheilung. Und wenn man das jetzt mal zusammenfasst, diese Frage Wissenschaft und Glaube, ist das jetzt Gegensatz oder Ergänzung? Max Planck sagt, es sind eben keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Das heißt, diese Welt, die sozusagen die Physik nicht mehr erreichen kann, die können wir nur durch Offenbarung erreichen. Aber das setzt voraus, jetzt kommt die Bedingung, dass wir eine Weltanschauung haben, die dem nicht entgegensteht. Und was wir die letzten 200 Jahre hatten, das war eine atheistisch-materialistische Weltanschauung, die uns daran gehindert hat, im Grunde das als Wirklichkeit anzunehmen, was die Bibel sagt. Und wir können Kontakt aufnehmen, denn diese Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Heimat, nach Liebe, die steckt in jedem Menschen drin. Erich Fromm hat noch gesagt, der Mensch mit seinen merkwürdigen spirituellen Bedürfnissen ist ein Irrläufer der Natur. Aus der modernen Quantenphysik kann man sagen, wir haben spirituelle Bedürfnisse nicht deshalb, weil wir uns abartig entwickelt hätten, sondern weil unser Bewusstsein die Berührung mit dem sucht, das in der Natur mit uns verwandt ist, dem bewusstseinsartigen Hintergrund des Universums. Der Mensch hat eine Sehnsucht, mit dem, mit Gott auf Deutsch, Kontakt aufzunehmen. Aber das Evangelium sagt uns, dass es eben in der geistigen Welt auch Gesetze gibt. Dieser heilige Gott kann nicht mit einem virenverseuchten Menschen zusammenleben. Das heißt, erst muss dieser Mensch sozusagen ja eine neue Software bekommen, einen neuen Geist. Aber die Rebellion kann Gott auch nicht übersehen als ein heiliger Gott. Und deswegen musste sozusagen diese Rebellion gesühnt werden. Und da wir sie eigentlich nur sühnen könnten durch unseren eigenen Tod, hat uns dieser allmächtige und große Gott das abgenommen. So sehr, heißt es im Johannes, hat Gott die Menschen geliebt, dass er selbst in seinem Sohn für sie starb. Können Sie sich das vorstellen, diesen gewaltigen Gott, er kommt auf diese Erde, um für uns zu sterben. Das ist eigentlich unfassbar. Und so hat es er jedem Menschen angeboten, sozusagen diesen Kontakt, diese Online wieder aufzunehmen. Das Angebot gilt für jeden Menschen, aber er möchte, wir müssen eine Entscheidung dazu treffen. Ich muss es bewusst annehmen. Napoleon hat mal gesagt, nimmt er es, dann hat er es. Das heißt, erst dann, wenn ich sage, ja, ich möchte das annehmen, dann habe ich es. Auf dein Wort. Und das ist einfach ein Stück Vorschuss an Vertrauen, erwartet Gott von uns, dass ich sage, ja, ich gehe davon aus, dass es wahr ist. Aber dann offenbart sich Gott, dass er wirklich da ist, dass er Wirklichkeit ist. Wir müssen Gott nicht beweisen, das macht ihr selber. Wenn wir uns also bewusst für Jesus Christus entscheiden, dann, wenn man so will, in dieser Computersprache nochmal, dann wird das Interface zu Gott neu installiert und wir sind wieder online mit ihm. Und das Zweite ist, wir bekommen ein Interface, diesen neuen Geist und erhalten gleichzeitig einen Virenscanner. Und dieser Virenscanner, der schützt uns sozusagen vor den Attacken Satans, das heißt, unser Geist wird wieder hergestellt, hat wieder Kontakt zu Gott und unsere Seele, unser Körper sind, wenn man so will, imprägniert durch die Kraft Gottes vor den Angriffen Satans. Das heißt, dieser heilige Gott kommuniziert jetzt wieder über seinen Heiligen Geist mit unserem erneuerten Geist und wir erhalten Anteil an der übernatürlichen Welt Gottes. Wir müssen uns klar sein, Christenleben ist kein natürliches Leben. Wir leben sozusagen auf der einen Seite auf der Erde und auf der anderen Seite im Himmel, das heißt in der geistlichen Welt. Und deswegen passieren im Christenleben auch Dinge, die auf der normalen Welt nicht passieren. Aber wir tun uns schwer mit Gott, ganz zum Schluss. Und zwar einfach, weil wir geprägt sind von diesem wissenschaftlichen Weltbild, von dieser Skepsis. Wir müssen alles hinterfragen. Und es gibt zwei Wahrheiten, nämlich einmal die Wahrheit der Wissenschaft, die muss sich so lange hinterfragen, bis sie bestätigt oder widerlegt ist. Aber dann gibt es eine zweite Wahrheit, nämlich die persönliche Wahrheit. Und die persönliche Wahrheit heißt zum Beispiel, ich liebe dich. Wenn meine Frau zu mir sagt, ich liebe dich, kann sie das nie beweisen. Und ich kann es entweder anzweifeln oder ich kann es glauben. Ich kann es auch nicht beweisen. Und genau weil Gott Person ist, ist seine Wahrheit eine persönliche Wahrheit, die nie beweisbar ist. Ich kann sie immer nur glauben. Das Schlimme ist, dass man diese Erfahrung mit Gott nicht weitergeben kann. Und zwar einfach, weil eine große Liebe eben einmalig ist und deshalb auch eine Beziehung zu Gott eine einmalige. Ich kann die sozusagen nicht übertragen. Es ist nicht möglich, darüber eine allgemein verständliche Aussage zu machen und einen anderen mit einzubeziehen in diese persönliche Erfahrung. Er muss sie selbst machen. Und jetzt wieder mal ganz naturwissenschaftlich, experimentell. Wenn ich wissen will, wie ein Apfel schmeckt, hilft es mir nicht weiter, eine Theorie darüber aufzustellen. Ich muss hineinbeißen. Genauso ist es im Glauben. Ich muss hineinbeißen, sonst werde ich nie erfahren, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diesen Mut haben, hineinzubeißen, soweit wir es noch nicht getan haben. Danke Ihnen.